Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Alles umsonst, das tragische Leben der Petra Kelly. Ein Beitrag von Hans-Peter Waldrich im Overton-Magazin. An Petra Kelly, der Mitbegründerin der Grünen, erinnert heute nichts mehr. Wie die Hoffnungen einer grünen Ikone durch ihre Nachkommen zerstört wurden, zeigt ein Blick auf ihr Leben. Erst nach 18 Tagen wurden die Leichen gefunden. Der Ex-General hatte die damals 44-Jährige durch einen auf die linke Schläfe aufgesetzten Schuss getötet. Sie schlief noch. Er selbst starb durch einen selbst beigebrachten Kopfschuss. Doch die Tragödie in einem Reihenhaus in Bonn-Tannenbusch am 1. Oktober 1992 gab Rätsel auf. War es ein Doppelselbstmord, den Petra Kelly und ihr Partner Gerd Bastian begangen hatten? Hatte das Paar eine Lebensphase erreicht, die keinen Ausweg mehr zuließ? War es ein politischer Mord? Oder hatte ein dominanter Mann eine ihm ausgelieferte Frau getötet? War es also das Ende einer tödlichen Liebe, wie es Alice Schwarzer in einem Buch deutete? Endgültige Antworten fehlen. Nichts ist geblieben. Die Tragik dieses Endes trägt andererseits fast symbolhaften Charakter. Nahezu nichts von dem, für das sowohl Petra Kelly wie auch Gerd Bastian standen, ist geblieben und real geworden. Die gesamte Partei, deren Mitgründerin Petra Kelly war und während deren Anfängen auch Gerd Bastian eine maßgebliche Rolle spielte, ist längst den Weg alles Irdischen gegangen. Die Bündnisgrünen der Gegenwart haben nur noch dem Namen nach etwas mit ihrer Gründerzeit zu tun. Jedenfalls, wenn man auf eines ihrer zentralen Themen schaut, das Friedensthema. Wenn die Grünen eines Tages anfangen, Minister nach Bonn zu schicken, dann sind sie nicht mehr die Grünen, die ich mit aufbauen wollte, lautet ein Wort von Petra Kelly. Das war eine Ahnung dessen, was unweigerlich geschehen würde. Sobald sich eine Gruppe von Idealisten den Sachzwängen und Verführungen des politischen Alltags unterwirft, damals in Bonn, heute in Berlin, ist Schluss mit den ehemals hohen Idealen von ganz seltenen charakterfesten Persönlichkeiten abgesehen, zermürbt der Anpassungsdruck eigentlich alle, die meinen, sie müssten irgendwann auf Regierungsbänken Platz nehmen. Das ist mit einer der Gründe dafür, weshalb Politik, fast unabhängig davon, wer gerade den Ton angibt, oft so frappierend gleichförmig daherkommt. Die Zentren der Macht scheinen jedes beliebige Programm aufzusaugen und in den immer gleichen Einheitsbrei umzuformen. Dabei könnte das Herzstück der ehemals grünen Ideale, nämlich Ökopax, ausgerechnet heute so wichtig sein wie niemals zuvor. Denn während wir gegenwärtig blind in eine neue Rüstungsspirale taumeln und die atomare Abschreckung, so Verteidigungsminister Pistorius neulich, als Lebensversicherung gilt, vergessen wir eines. Rüstung und Krieg haben eine miserable Umweltbilanz. Und ein gesamteuropäischer oder gar ein Weltkrieg würde dem Klima den finalen Todesstoß versetzen. Die Worterfindung Ökopax symbolisierte einstmals diesen Gedanken. Umweltschutz und Antimilitarismus gehören zusammen. Was ist davon geblieben? Überhaupt nichts, könnte die Antwort lauten. Die Worterfindung ist verschwunden, wie der ganze Inhalt. Das satte, sich selbst feiernde, akademisch-städtische Mittelstandsmilieu, das heute Politik macht, sieht auch gar keinen Grund mehr, die Friedensfrage in irgendeine Beziehung zur Umweltproblematik zu bringen. Äußerst skurril würde also Petra Kellys erste Rede im Deutschen Bundestag wirken, wenn sie heute gehalten würde. Wir sprechen der Regierung das Recht ab, weiterhin in unserem Namen zu handeln und mit ihrer angeblichen Sicherheitspolitik alles Leben zu gefährden, rief sie 1983 mit ihrer hellen Stimme in den Bundestag. Mit den Aktionsgruppen in aller Welt werden wir unserer Pflicht zum bürgerlichen Ungehorsam nachkommen. Pflicht zum bürgerlichen Ungehorsam? Auch das eine Idee, die man mit den heutigen Grünen kaum verbinden würde. Der Grundgedanke dahinter: Regierungen, die nicht mit allen Mitteln Kriege verhindern, sind die Gegner der Bevölkerung. Kein Zweifel, dass Kelly heute zum Widerstand gegen die Ampel aufrufen würde. Selbstverständlich würde sie davor warnen, die Eskalation in der Ukraine bis zum Äußersten zu treiben, bis zum großen europäischen oder gar bis zum Atomkrieg. Im Sommer 1977 flog Petra Kelly nach Australien. Während einer Hiroshima-Gedenkfeier in Melbourne wurde sie Zeugin eines Ereignisses, das sie tief beeindruckte. 60.000 Menschen legten sich minutenlang auf die Straße, bewegungslos wie tot. Eine große Stille trat ein. Petra Kelly, die Symbole liebte, wusste von diesem Moment an, was Teil ihrer politischen Arbeit sein würde. Die ökologische Frage und das Thema Frieden sind identisch. Betreibt man Sicherheitspolitik als militärische Konfrontation, kann man die Umweltfrage vergessen. Dabei wirkt die Lage heute fast wie eine historische Wiederholung, ja eine Zuspitzung der Situation, die ehemals die Grünen auf den Plan rief. Damals ging es wie heute um atomare Mittelstreckenraketen. Auf diesem Gebiet hatten die Sowjets vorgerüstet. Die NATO wollte nachrüsten, aber sie verband diesen Beschluss mit einem Verhandlungsangebot. Heute wird wieder nachgerüstet, aber ein Verhandlungsangebot fehlt. Die Zeiten sind rüder geworden. Feindbilder werden gepflegt. Konfrontation ist Mode. Die Grünen nehmen daran teil. Irritiert könnte man sich fragen, weshalb war es in den 1980er Jahren so ganz anders? Hunderttausende hielten sich an den Händen und formierten eine 108 Kilometer lange Menschenkette zwischen Stuttgart und Neu-Ulm, wo Mittelstreckenraketen aufgestellt werden sollten. Heute locken selbst die Forderungen, eine europäische oder gar eine deutsche Atomstreitmacht zu etablieren, keinen Hund mehr hinter dem Ofen vor. Im Gegenteil, solche Vorschläge kommen auch von den Grünen. Freilich haben sich nicht nur die Grünen gewandelt, denn wo bekäme man heute 60.000 Menschen her, die gegen Atomwaffen protestieren? Oder jene 30.000, die in Bonn demonstrierten, jene 250.000 im Londoner Hyde Park, die 400.000 in Amsterdam oder die knappe Million, die die City von New York lahmlegte? Was Atomwaffen angeht, ist ein Gewöhnungseffekt eingetreten. Die Erfolge der Entspannungspolitik werden geleugnet. Friedensbewegte werden zu Lumpenpazifisten. Mühsam erarbeitete Konzepte einer alternativen Verteidigungspolitik sind niemandem mehr bekannt. Wer war diese Petra Kelly eigentlich? Am 29. November 1947 wurde sie im schwäbischen Günzburg geboren. Ihr leiblicher Vater, Siegfried Lehmann, verließ die Familie, als sie noch ein Kleinkind war. 1958 heiratete ihre Mutter John E. Kelly, einen Oberst der US Army. Petra Lehmann nahm den Namen ihres Stiefvaters an und ging mit den Eltern in die USA. Dort lernte sie politisches Engagement kennen, allerdings in völlig anderer Weise als etwa Annalena Baerbock. Der Kontrast ist schreiend. Eine Rebellin, die für einen grundsätzlichen Neuanfang kämpft, im Unterschied zu einer Karrierefrau, die den politischen Betrieb nutzt, um nach oben zu kommen. Kelly ging in den USA auf die Schule und absolvierte dort einen Teil ihres Studiums. Doch während sich Baerbock durch eine Reihe von Organisationen, etwa die Young Global Leaders, in die Interessenssphäre der offiziellen USA eingliedern ließ, erlebte Kelly die überraschende Energie des Widerstands von unten in diesem Land, als Teilnehmerin der Bürgerrechtsbewegung und beim Aufstand gegen den Vietnamkrieg. Vietnam? Eigentlich der Offenbarungseid der USA. Grausam, voller Kriegsverbrechen und schon vom Ansatz her völlig sinnlos. Verlogen dazu, wenn Freiheit und Demokratie bemüht wurden, wo ganze Dörfer systematisch massakriert wurden. Was Grüne heute nicht mehr wissen: hegemoniale Macht ist immer mit dem politischen Verbrechen verschwistert. Die Liste brutaler Verfehlungen ist im Hinblick auf die USA mindestens ebenso lang wie diejenige Russlands, vielleicht sogar noch länger. Die Suche nach dem guten Imperialismus ist völlig vergeblich. Kellys Sozialisation in den USA führte sie also nicht nur zu einer pazifistischen, sondern auch zu einer herrschaftskritischen Sicht. Beim Antimilitarismus Gerd Bastians, einem pensionierten Generalmajor, mag es das anschauliche Wissen darum gewesen sein, was Kriege anrichten. Als Kompanieführer einer Panzerdivision wurde er 3-mal verwundet. Verteidigung mit Atomwaffen, so Bastian, sei Selbstmord. Der Soldat werde dann zum Zerstörer seiner eigenen Gesellschaft und Heimat. Auch das ist vergessen worden. Vielen war in den 1980er Jahren klar, was auch heute noch gilt: Deutschland ist nuklear nicht zu verteidigen, es sei denn bei Zerstörung des gesamten Staatsgebiets. So klingen die Mahnungen Petra Kellys wie Botschaften aus tiefer Vergangenheit. Die Grundlage der Gemeinsamkeit zwischen Ökologie und Friedensbewegung ist die Lebensbedrohung, die gleichermaßen von der modernen Waffenentwicklung und industriellen Großtechnik ausgeht. So seien sowohl die Umweltbewegung wie die Friedensbewegung Überlebensbewegungen geworden, in der Zielsetzung, eine globale Menschheitskatastrophe abzuwenden. Der drohende Nuklearkrieg, der das Leben auf dieser Erde auslöschen kann und die schleichende Natur- und Umweltzerstörung durch hemmungslose Industrialisierung. Im November 1980 gehörte Petra Kelly zu den Mitinitiatoren des Krefelder Appells. Dieser Aufruf fungierte als Initialzündung der damaligen westdeutschen Friedensbewegung. Formuliert worden war er neben anderen von Gerd Bastian. 4 Millionen unterschrieben ihn, und das im vordigitalen Zeitalter. Ein entschiedener Protest gegen Rüstung und die Aufstellung neuer Atomraketen. In der Öffentlichkeit, so hieß es im Appell, wächst die Sorge um die jüngste Entwicklung. Immer entschiedener werden die Möglichkeiten einer alternativen Sicherheitspolitik diskutiert. Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger werden deshalb aufgerufen, diesen Appell zu unterstützen, um durch unablässigen und wachsenden Druck der öffentlichen Meinung eine Sicherheitspolitik zu erzwingen, die eine Aufrüstung Mitteleuropas zur nuklearen Waffenplattform der USA nicht zulässt. Denn ein selbstmörderischer Rüstungswettlauf könnte nicht im letzten Augenblick gestoppt werden. Seine zunehmende Beschleunigung und offenbar konkreter werdende Vorstellungen von der scheinbaren Begrenzbarkeit eines Nuklearkrieges müssen in erster Linie die europäischen Völker einem untragbaren Risiko aussetzen. Auch das ein grundsätzlicher Unterschied zu heute. Möglichkeiten einer alternativen Sicherheitspolitik würden diskutiert, heißt es im Appell. Alternative Sicherheitspolitik? Die Bündnisgrünen wissen nichts mehr darüber. Es gibt nur eine einzige Variante, die der Konfrontation. Ziemlich gleich geblieben ist aber die Methode, Alternativen zu diffamieren. Russische Propaganda heißt es heute, kommunistisch unterwandert, lautete das früher. Der damalige Krefelder Oberbürgermeister Hans-Heinz Hauser erklärte, er schäme sich jeden Tag, den Namen seiner Stadt in Verbindung mit dem Pamphlet kommunistischer Herkunft lesen zu müssen. Offenbar urteilte er, dass Richtiges nur falsch sein kann, wenn es sich so anhört, als komme es von der Gegenseite. Dieser steinzeitliche Primitivreflex feiert immer wieder fröhliche Urständ. 1983 fand das Nürnberger Tribunal gegen Erstschlags- und Massenvernichtungswaffen in Ost und West statt, das Petra Kelly mitinitiiert hatte. Der klare Widerspruch zwischen der verschwenderischen Überproduktion an Rüstungsmaterial und der Summe unbefriedigter Lebensbedürfnisse in den Entwicklungsländern und bei den Randgruppen unserer Wohlstandsgesellschaft, so Petra Kelly auf diesem Tribunal, ist schon ein Angriff auf jene, die seine Opfer sind. Allein schon durch ihre Kosten töten sie die Armen, denn sie verurteilen sie zum Hungertod. So gesehen sind nicht bloß die Themen Umwelt und Frieden eine Einheit, sondern auch der Ruf nach weltweiter Gerechtigkeit. Auch davon bei den Bündnisgrünen keine Spur. Auch Habeck fordert Aufrüstung und begräbt damit zugleich die Rettung des Klimas. Waffen retten Menschenleben, faselt Baerbock. Es müsste heißen, Waffen töten Menschen, und zwar schon vor ihrem Einsatz, nämlich alleine durch ihre Produktion.